Bevor es losgeht, ein Disclaimer. In dieser Episode werden wir über sexualisierte Gewalt und andere Missbrauchsformen in der Kirche sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Eule Podcast. In dieser Episode spreche ich mit Safiye Tosdan, die als Leiterin des Teilprojekts D an der Forumstudie zur sexualisierten Gewalt und anderen Missbrauchsformen der evangelischen Kirche und Diakonie mitgearbeitet hat. Safiye Tosdan ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, kurz UKE. Mit ihr habe ich am 21. März per Zoom über das Teilprojekt D gesprochen. Die Perspektive Betroffener auf Strukturen der evangelischen Kirche und deren Nutzung durch Täterinnen. So ist das Teilprojekt D der Forumstudie überschrieben. Im nun folgenden Gespräch geht es also nun darum, wie Betroffene die evangelische Kirche und Einrichtungen in evangelischen Kontexten wahrgenommen haben, sowohl zum Zeitpunkt von Missbrauchstaten als auch im Zeitraum einer Aufarbeitung. Zunächst sprechen wir darüber, wie an Teilprojekt D geforscht wurde, bevor wir uns einzelnen evangelischen Spezifika widmen. Und zum Schluss geht es um Empfehlungen der WissenschaftlerInnen, die sie aus den Wünschen der Betroffenen ableiten. Schönen guten Tag, Frau Tosdan.
Guten Tag.
Ich hatte in meiner kleinen Einführung gerade gesagt, dass Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am UKE in Hamburg sind. Sind Sie dann also Ärztin?
Nein, das bin ich nicht. Ich bin Psychologin. Ich habe Psychologie studiert und habe am Institut für Sexualforschung am UKE als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen, direkt nach dem Studium. Habe dort dann auch promoviert. Genau, meine Forschungsschwerpunkte sind eigentlich schon immer hauptsächlich das Thema sexueller Kindesmissbrauch gewesen, damit auch verbunden das Thema Pädophilie, genau.
An der Forumstudie zur sexualisierten Gewalt und anderen Missbrauchsformen der evangelischen Kirche und Diakonie haben Sie als Leiterin des Teilprojekts D mitgearbeitet, aber Sie haben in den vergangenen Jahren im Themenfeld auch schon anderweitig publiziert, und zwar zu einer Täterinnengruppe, die in der Kirche auch ganz häufig eher nicht so betrachtet wird.
Genau, das war ein Projekt, das von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs finanziert wurde. Vor ein paar Jahren lief, über 2 Jahre, und wir haben verschiedene Studien durchgeführt, unter anderem eine mit Betroffenen, die im Kindes- und Jugendalter sexualisierte Gewalt durch eine Frau erlebt haben. Also das heißt, der Fokus dieses Projekts war Täterin sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Und das war ganz spannend. Also dieses Thema hat mich auch schon immer tatsächlich interessiert, und hatte dann die Möglichkeit, vor ein paar Jahren dazu auch richtig zu forschen und dass dafür auch Gelder sozusagen zur Verfügung gestellt wurden. Und was uns auch überrascht hat, dass wir in dieser betroffenen Studie über 200 Menschen auch erreicht haben, die sich von diesem Thema angesprochen gefühlt haben und die berichtet haben, dass sie durch eine Frau Missbrauch erlebt haben. Auch in den Publikationen, die wir gemacht haben, haben wir das dann auch so kommuniziert, dass das einfach ein total unterrepräsentiertes Thema ist und auch unterschätztes Thema, weil diese Frauen oder diese Täterinnen vor allem in den offiziellen Kriminalstatistiken ganz selten auftauchen. Also die werden ganz selten anscheinend angezeigt und dann auch strafrechtlich sozusagen verfolgt und verurteilt.
Jetzt liegt ja auf dem Thema sexualisierte Gewalt ohnehin immer noch ein recht großes gesellschaftliches Tabu. Ist das Tabu bei weiblichen Täterinnen dann noch größer? Vielleicht, weil es sich eben um Pflegerinnen, um Frauen im Nahbereich, in der Familie, im Bekanntenkreis handelt, zu denen man ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis hatte. Liegt das daran?
Genau, also davon gehen wir aus. Es gibt ja auch diese idealisierte Beziehung zwischen Mutter und Kind, dass immer davon ausgegangen wird, dass eine Mutter ihr Kind beschützt und dass sie die Fürsorgerin ist. Und das ist so das Bild einer Frau, das wir in unserer Gesellschaft haben. Und das fällt uns natürlich dann ganz schwer zu sehen, dass Frauen eben auch Gewalt gegen Kinder ausüben können und auch sexualisierte Gewalt gegen Kinder ausüben können. Also Frauen werden auch ja medial meistens als betroffen von sexualisierter Gewalt dargestellt und Männer als die Täter. Und deswegen gibt es so quasi dieses stereotype Bild von sexualisierter Gewalt gegen Kinder, das wir in den Köpfen haben. Und deswegen, genau, es ist sehr schwer, auch für Betroffene darüber zu sprechen. Das sagen die auch. Also, dass auch die Angst da ist, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass die Scham auch besonders groß ist. Und es gibt in der Literatur auch Beschreibungen davon, dass Betroffene zum Beispiel im Kontext von einer therapeutischen Behandlung zunächst erstmal nicht sagen, dass die Tatperson eine Frau war, sondern erst sagen, ich habe sexualisierte Gewalt erlebt als Kind, aber von einem Mann. Und dann im Verlauf der Therapie sich erst trauen, zu sagen, dass es eigentlich eine Frau war, weil eben diese Angst so groß ist, dass ihnen nicht geglaubt wird oder dass sie nicht ernst genommen werden mit diesen Erfahrungen.
Ich glaube, wir kommen an viele Punkte, die Sie jetzt schon angesprochen haben, im Verlauf des Gespräches noch zurück. Denn auch wenn wir uns mit dem Missbrauch evangelisch beschäftigen, ist auch klar, dass die Kirche seit ihrer Kirchengeschichte immer wieder so als die Braut Christi bezeichnet wurde. Heute erlebt man das fast nur noch im katholischen Bereich. Frauen sind überall in der Kirche beschäftigt und das, was Sie gerade beschrieben haben, als besonderes Vertrauensverhältnis, als Fürsorge, als sich wirklich kümmern, als Näheverhältnis, das ist eine Unterstellung oder eine Erwartungshaltung an Kirche, die Sie in Ihrem Teilprojekt auch als eine Mechanik festgestellt haben, die Täterinnen schützen kann. Und zwar, weil sowohl das Umfeld, Beobachterinnen, Beistände, aber eben auch die Betroffenen selbst mit diesen positiven Außenwahrnehmungen an die Kirche und Diakonie herantreten. Zunächst aber möchte ich zu Beginn des Gespräches mal dahin schauen, wie Sie am Teilprojekt D denn gearbeitet haben. Es sind zwei Teilstudien, wenn ich das richtig sehe. Eine Interviewstudie mit 30 Betroffenen und eine Online-Befragung gewesen. Vielleicht fangen wir da mal an. Wie kann ich mir die Online-Befragung vorstellen? Gab es da einen Fragebogen, wo ich ein paar Haken setzen konnte als TeilnehmerInnen? Oder wie wurde damit vertiefend umgegangen? Und vor allen Dingen, wie sind Sie dann auch mit den Daten umgegangen, die Sie auf diesem Weg erhoben haben?
Also eigentlich genau so, wie Sie es gerade beschrieben haben, nur vielleicht in ein bisschen größere Dimension gedacht. Also der Fragebogen für diese Online-Befragung, den wir erstellt haben, der war schon sehr lang, weil wir natürlich sehr viele Details auch abdecken wollten. Also unsere zentralen Fragestellungen waren ja Strukturen der evangelischen Kirche, die tatbegünstigend sind oder auch Täter und Täterinnen schützen. Und als zweites Eigenschaften der Tatpersonen. Wir haben diesen Fragebogen auch in Zusammenarbeit mit Betroffenen auch entwickelt. Das heißt also, die haben auch mitgearbeitet und mitbestimmt, welche Inhalte wir dort abfragen, wie wir auch vor allem fragen. Also das ist ja auch immer eine Frage, auf was für eine, also auf eine sensible Art und Weise auch. Einzelne Details in dieser Befragung wurden auch nur gezeigt, wenn die Betroffenen das wollten. Also sowas zum Beispiel wie Folgen der Taten. Genau, und dann ist das tatsächlich so gelaufen. Es gab einen Studienlink, den wir breit gestreut haben über sehr viele verschiedene Kanäle. Und auf den hat man dann draufgeklickt und dann gab es erstmal eine lange Teilnahmeinformation und man musste dann seine Einverständniserklärung auch geben per Mausklick. Und dann, genau, kamen dann sehr viele Fragen sozusagen zur eigenen Person, aber auch eben zu den Umständen der sexualisierten Gewalt, die sie erlebt haben.
Wie viele Menschen haben an der Online-Befragung teilgenommen?
Es haben 60 Personen teilgenommen, die im Kindes- und Jugendalter sexualisierte Gewalt erlebt haben und 10 weitere, die auch im Erwachsenenalter sexualisierte Gewalt erlebt haben. Für den Abschlussbericht haben wir uns wegen der Fragestellung des ganzen Projektes auf die 60 konzentriert.
Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, es sind ganz viele Fragen gewesen. Sie haben sich um eine barrierearme Gestaltung bemüht. Aber mir scheint es schon so zu sein, dass das schon eine Herausforderung, große Herausforderung für die TeilnehmerInnen gewesen ist, daran teilzunehmen. Also hat es auch Auswirkungen auf Ihre Erkenntnisse gehabt, welche betroffenen Gruppen, welche betroffenen Profile Sie dadurch abdecken konnten?
Also auf jeden Fall, das war uns auch bewusst, dass es auf jeden Fall eine große Herausforderung ist für Teilnehmende. Es gab auch die Möglichkeit, Pausen einzulegen. Es gab auch die Möglichkeit, weil das auch vor allem anstrengend ist, also der Fragebogen, diese ganze Teilnahme dauerte so im Durchschnitt 45 Minuten. Das haben wir vorher auch angesagt. Man konnte auch jederzeit abbrechen und so. Das war natürlich alles auch auf freiwilliger Basis. Man konnte diesen Fragebogen auch ausdrucken und ihn per Hand ausfüllen, falls das am PC zu anstrengend ist und uns dann zuschicken. Und wir haben den eingegeben. Das haben auch einige tatsächlich in Anspruch genommen, dieses Angebot. Ja, also wir gehen natürlich davon aus, dass vor allem Betroffene teilgenommen haben, die ausreichend stabil waren. Also das haben wir in der Teilnahmeinformation auch so empfohlen, dass die Betroffenen nur dann teilnehmen sollen, wenn sie sich psychisch auch wirklich stabil genug fühlen. Und was, wovon wir auch ausgehen, weil über die Hälfte der Menschen, die wir dort befragt haben, angegeben haben, dass sie auch Mitglied in der evangelischen Kirche sind, gehen wir auch davon aus, dass wir am meisten eben Menschen erreicht haben, die auch irgendwie noch einen Bezug zur evangelischen Kirche haben. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass Menschen, die in diesem Kontext sexualisierte Gewalt erlebt haben und sich von der Kirche abgewendet haben und auch ausgetreten sind als Mitglied sozusagen, dass wir die, glaube ich, seltener erreicht haben. Und vor allem, dass es auch verständlicherweise Sorge gab oder die Annahme gab, dass die evangelische Kirche, weil wir natürlich diese Forschung durch eine Zuwendung der evangelischen Kirche, durch finanzielle Mittel sozusagen realisieren konnten, dass die Annahme bestand, dass die evangelische Kirche Einfluss hat auf die Forschung. Wir haben das natürlich in der Teilnahmeinformation klar gemacht. Das ist eine unabhängige Forschung. Die evangelische Kirche hat keinen Einfluss auf das, was wir machen, auch nicht auf die Ergebnisse oder auf die Veröffentlichung. Aber klar war, dass diese Sorge bei einigen auf jeden Fall bestand. Das haben uns auch einige Betroffene rückgemeldet und ich gehe davon aus, dass einige auch deshalb gesagt haben, da nehme ich nicht dran teil.
Die Schwierigkeiten einer Aufarbeitung ohne Betroffene, das war Thema eines der Themen, die wir besprochen haben oder die ich besprochen habe im Podcast mit Friederike Lorenz-Sinai. Mhm. Wer sich dafür interessiert, den verweisen ich jetzt gerne mal auf diese Ausgabe, dass wir uns hier nie zu häufig wiederholen. Zwei Fragen aber noch, ja, quasi zum Studiendesign. Sie sagen relativ in der Einführung Ihres Teilprojektes schon, dass Sie nach evangelischen Kontexten gefragt haben. Das ist ja ein weites Feld. Sie erklären dann, was damit alles gemeint ist. Haben Sie auch Daten darüber, zu welchem spezifischen evangelischen Kontext die Betroffenen gehören, mit denen Sie gesprochen haben, sowohl in der Interviewstudie als auch in der Online-Befragung?
Genau, das haben wir auf jeden Fall abgefragt. Also die Kontexte, die beschrieben wurden, waren vielfältig. Also es gab zum Beispiel den Kontext Konfirmationsunterricht, es gab den Kontext Heim, also evangelische Heime, dann Pfarrfamilien, also innerhalb von Pfarrfamilien, dass sexualisierte Gewalt erlebt wurde. Genau, also das große Feld sozusagen der Jugendarbeit oder Jugendbildung, also sowas auch wie Religionsunterricht oder Jugendfreizeiten.
Also ein Ergebnis der Forumstudie ist ja, dass auf allen kirchlichen Handlungsfeldern die Gefahr für sexualisierte Gewalt besteht und das scheint sich ja hier in der betroffenen Struktur Ihrer Teilstudie auch wieder zu spiegeln. Eine andere Frage ist noch die der Co-Forschenden. An der Forumstudie haben Betroffene sexualisierter Gewalt in vielerlei Hinsicht mitgewirkt, von Teilprojekt zu Teilprojekt ein wenig anders und unterschiedlich. Wie war das bei Ihrem Teilprojekt D?
Also in unserem Teilprojekt wurde eine Partizipationsstufe angestrebt, die die Betroffenen sehr stark mit einbindet. Und diese Partizipationsstufe, die nennt sich Mitbestimmung in der Literatur. Und das bedeutet, dass die Betroffenen von Anfang an mit dabei sind, bei jeder Entscheidung sozusagen mit einbezogen werden, dass mit ihnen auch verhandelt wird, wenn es gegensätzliche Meinungen gibt und dass nach Lösungen gesucht wird, mit denen allen Beteiligten dann zufrieden sind. Genau, dass wir verhandeln, bevor wir entscheiden und dass wir auch Rücksprache halten, bevor wir sozusagen große Entscheidungen treffen. Natürlich ist es so, im wissenschaftlichen Prozess werden viele kleine Entscheidungen getroffen. Wir haben jetzt nicht bei jedem kleinen Step sozusagen angerufen und gefragt, seid ihr damit einverstanden? Aber wir haben uns regelmäßig getroffen mit den Co-Forschenden und auch wenn wir zum Beispiel den Fragebogen für die Online-Studie entwickelt haben oder den Interview-Leitfaden, dass wir die dann immer wieder mit einbezogen haben, dass es immer wieder Feedback-Schleifen gab, in denen diese vier Betroffenen uns Rückmeldung geben konnten und auch Anregungen geben konnten, was ihnen vielleicht fehlt, was sie vielleicht nicht so gut finden oder wo sie finden, irgendwie die Formulierung ist vielleicht nicht korrekt oder nicht angemessen. Genau, das haben wir auch als sehr bereichernd erlebt, vor allem, weil drei der Co-Forschenden auch in der evangelischen Kontext sozusagen tätig sind. Zwei von ihnen sind auch Pfarrpersonen. Das heißt, die hatten auch ganz gute Einblicke natürlich in evangelische Strukturen, die wir jetzt als Forschende oder als externe Forschende nicht so hatten. Und deswegen haben wir das als total bereichernd erlebt und es hat unsere Forschung auf jeden Fall qualitativ hochwertiger gemacht, würde ich sagen.
Betroffenenperspektive heißt ja in der evangelischen Kirche ganz häufig eben auch Kirchenexpertise gleichzeitig. An der Stelle, der Vollständigkeit halber, der Herr Schwarz ist Mitglied im BEFO der EKD und auch Frau Jans, also Nancy Jans und Matthias Schwarz, sind beide auch engagiert im Beteiligungsforum der EKD.
Ja.
Die Co-Forschung durch Betroffene scheint mir aber auch deshalb ganz wichtig zu sein, weil ihr Teilprojekt ja aus Betroffenenperspektive schaut. Es geht also nicht um Kirchenakten, es geht auch nicht um andere schriftliche Quellen, die Ihnen jetzt vorgelegen haben. Sie schreiben selber auf Seite 514, wer da mal hinschauen will, dass es darum geht, in Ihrem Teilprojekt zu fragen, aus Betroffenenperspektive, wie die Machtausübung vor und während Taten sowie die Verschleierung bzw. verhinderte Aufdeckung danach stattfand und welche kirchlichen Strukturen dafür genutzt wurden oder dazu beigetragen haben. Gehen wir also zum Inhalt Ihrer Teilstudie. Welche tatbegünstigten und Täterinnen schützenden Strukturen haben Sie denn identifiziert?
Wir haben insgesamt 8 verschiedene Strukturen identifizieren können, die dann auch jeweils viele Unterstrukturen hatten oder Unterkategorien hatten, die die Taten begünstigt haben und die die Tatperson auch geschützt haben und auch Aufarbeitung verhindert haben. Eine davon war beispielsweise die Struktur der Machtverhältnisse oder spezifische Machtverhältnisse in der evangelischen Kirche. Und das ist deshalb ja ganz interessant, weil die evangelische Kirche ja dieses Selbstbild hat, dass es eben sowas wie Machtverhältnisse eigentlich so gut wie nicht gibt, weil sie eben sehr hierarchiearm ist und demokratisch angelegt und auf Augenhöhe und so. Und das ist ja an sich auch was total Gutes. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das natürlich nicht bedeutet, dass es keine Machtverhältnisse gibt. Also wenn man sich überlegt, welche Stellung das Amt der Pfarrperson hat, auch in der evangelischen Kirche, da muss man schon sagen, dass da schon ein ganz schönes Machtgefälle herrscht. Und natürlich auch zwischen Mitarbeitenden, es gibt natürlich auch dort Vorgesetzte und Mitarbeitende, und zwischen Kindern und Jugendlichen und den Personen, die dort arbeiten, vor allem wenn es eine Pfarrperson ist, gibt es natürlich auch ein Machtgefälle. Und dieses hat auch dazu geführt, dass die Betroffenen den Eindruck hatten, dass die Institution, aber auch die Rolle der beschuldigten Person eine sehr machtvolle Stellung haben und dass sie gegen die auch schwer ankommen. Und dass die auch dazu geführt haben, dass den Betroffenen weniger Glaubwürdigkeit geschenkt wurde teilweise, weil die Tatpersonen auch, vor allem wenn es Pfarrpersonen waren, ein sehr hohes Ansehen hatten in der Gemeinde, sehr beliebt waren und dass sie so das Gefühl hatten, gar nicht dagegen anzukommen.
Ein zweites Muster, das Sie identifiziert haben, ist die von mir vorhin schon mal angeteaserte positive Außenwahrnehmung. Wobei mir der Begriff fast schon zu weit klingt, denn es ist vor allen Dingen deshalb auch tatbegünstigend, weil die Betroffenen und ihre Familien, also die Kinder, Jugendlichen und Erwachsene, eben auch in dieser Haltung an Kirche und Diakonie herantreten. Ich kann mich noch entsinnen an die Vorstellung der Forumstudie in Hannover, wo auch ganz deutlich gesagt wurde, dass das wirklich auch von den Tätern und Täterinnen bewusst eingesetzt wurde. Als ja Raum, in dem man sich sicher fühlen soll und darf und kann, wo das irgendwie selbstverständlich ist, dass man gut aufgehoben ist. Und dass deshalb die Enttäuschung und der Vertrauensverlust auch so viel größer ist als in anderen Strukturen vielleicht. Ist das was spezifisch Evangelisches?
Ich finde, was wirklich spezifisch evangelisch ist, ist schwer zu sagen. Das haben wir auch gemerkt in bei der Auswertung. Ich glaube, dass es, vielleicht ist es deshalb nicht evangelisch spezifisch, weil ich mir vorstellen könnte, also das ist ja eigentlich sowas Ähnliches wie das, was man in Familien eigentlich erlebt, wenn man im familiären Kontext Missbrauch erlebt. So kann man das vielleicht sehen. Ne? Man fühlt sich aufgehoben, man fühlt sich geborgen, man fühlt sich sicher. Und dann passieren einem eben diese schrecklichen Sachen und umso größer ist dann die Enttäuschung oder auch die Verletzung, die man dann davon trägt. Die Wahrnehmung als sicher und gewaltfrei der evangelischen Kirche sozusagen hat dazu geführt, dass auch die Menschen, die dort gearbeitet haben, wahrscheinlich auch weniger hingeschaut haben. Also dass es auch weniger Aufmerksamkeit gab für vielleicht Grenzüberschreitungen oder vielleicht für unangemessene Situationen. Dass man da quasi einen blinden Fleck hatte durch diese Annahme, dass da schon alles in Ordnung sein wird.
Ja, wenn die emphatische Rede immer von Gemeinschaft und wir sind doch alle eine Familie und so,
ja. Wenn
das so geht und dadurch eigentlich verwischt wird, dass es um professionelle Dienst- und Arbeitsverhältnisse und eigentlich im professionellen Umgang auch zwischen Klienten und Fachpersonal oder eben zwischen Gemeindemitglied und Pfarrerin, Hauptamtlichen geht, wenn auch die Grenzen zwischen Ehren- und Hauptamtlichen verwischt werden. Da kann ich mir vorstellen, dass da eben so ein Raum entsteht. Einige von den Strukturen, die Sie aufgezeichnet haben, gehen genau eigentlich in diese Richtung zu sagen, was ist eigentlich professionell? Ja, also Sie sprechen den Personalmangel an und auch die Grenzen und Distanzlosigkeit. Ich will mal beim Personalmangel anfangen, weil das ja sowas am Ende vielleicht doch ganz Greifbares ist. Also hier geht es um nicht nur den Mangel an Personal, sondern um den Mangel an Fachpersonal. Aber welche Fachlichkeit meinen Sie da?
Also pädagogisch ausgebildetes Personal sozusagen, das ja geschult ist in Bezug auf das Thema sexualisierte Gewalt. Also man muss ja sozusagen auch dieses Wissen auch mitbringen als Personal, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Und da war ganz häufig auch das Gefühl oder der Eindruck bei den Betroffenen, dass das Thema auch überhaupt nicht angesprochen werden kann. Also dass es auch keinen Raum dafür gibt, darüber zu sprechen, weil keiner der dort anwesenden Angestellten diesen Raum auch aufgemacht hat.
Jetzt kann ich das ja manchmal nachvollziehen, dass man das Thema nie anspricht, wenn man sich selber mit dem Thema unwohl fühlt. Es gibt ja auch Betroffene in der Kirche, die sehr gute Gründe haben, das nicht zu thematisieren. Aber Sie sagen, wenn es eine fachliche Qualifikation gibt, dann wäre das leichter möglich als das, was Sie aus den betroffenen Rückmeldungen gelernt haben, nämlich dass das landläufig nicht der Fall ist.
Genau, also man muss sich ja vorstellen, sagen, wie vermittelt man Kindern und Jugendlichen, dass es in Ordnung ist, zu einem zu kommen als pädagogisches Personal, sage ich jetzt mal, und über dieses Thema zu sprechen. Man muss das Thema natürlich auch irgendwie einbringen, in dem Sinne, dass man mit den Kindern und Jugendlichen bespricht, okay, was bedeutet überhaupt Grenzen? Was bedeutet körperliche Grenzen? Was habe ich für Rechte? Wann darf ich sagen, dass ich etwas nicht möchte? Oder ne, diese ganzen, das muss man natürlich auch dem Alter der Kinder entsprechend machen. Das ist auch nicht das, was ich gut kann. Ich bin keine Pädagogin, aber da gibt es auf jeden Fall gute Anlaufstellen auch dafür, zum Beispiel bei spezialisierten Beratungsstellen oder auch Kinderschutzzentren und so, die wissen da ganz genau Bescheid, wie man sowas umsetzen muss. Und so muss man an die Sache rangehen, glaube ich, weil man kann nicht davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche, also wenn sie sozusagen in die Obhut gegeben werden in einer Institution, dann kann man nicht davon ausgehen, oder finde ich, sollte man nicht davon ausgehen, dass die zu Hause aus ihrer Familie heraus sozusagen diese Dinge immer mitbekommen.
Sie hatten jetzt gerade die Grenzen schon angesprochen, was ich bemerkenswert fand beim Lesen Ihrer Teilstudie, war, dass sich diese Grenzen und Distanzlosigkeit also auch wirklich auf die körperliche Ebene bezog und bezieht. Dass es also nicht bloß darum geht, dass man irgendwie sexualisiert kommuniziert, sondern Sie schreiben das zum Beispiel in der Zusammenfassung, in der kürzeren, dass es an klaren Grenzen und Regeln im Umgang miteinander oder in Jugendarbeits- und Seelsorgesettings fehlte, was jetzt den körperlichen Umgang angeht. Was haben Sie von den Betroffenen in Ihrer Studie gelernt? Gibt es tatsächlich so eine Kultur der Distanzlosigkeit in der evangelischen Kirche?
Also wenn wir nach den Berichten von Betroffenen gehen, dann auf jeden Fall. Natürlich nicht überall und immer, das will ich nicht sagen. Aber aus den Erfahrungen, die wir jetzt berichtet bekommen haben, war das auf jeden Fall in vielen Fällen ein großes Problem und hat dazu geführt, dass Grenzen eben auch verwischen. Und dass eben Grenzverletzungen dann auch nicht klar als solche erkannt werden. Also wenn man aus der Perspektive eines Kindes oder eines Jugendlichen dann auch schaut, dann ist das natürlich maximal verwirrend, wenn Erwachsene einen anfassen, die jetzt nicht mit einem verwandt sind oder dass irgendwie die Fahrperson zu einem nach Hause kommt und dort irgendwie die Seelsorge abgehalten wird oder mit der Familie noch Kaffee trinkt. Und das ist alles dann irgendwie sehr verwischt und dass dann in so einem Kontext irgendwie nicht klar ist, okay, eigentlich finde ich das nicht in Ordnung, aber naja, das gehört ja irgendwie hier dazu, dass wir uns alle auch hier anfassen und irgendwie ein Küsschen auf die Wange geben und dann vielleicht noch irgendwie gesagt wird, ach, stell dich doch nicht so an oder so. Das ist natürlich für Kinder, die orientieren sich natürlich daran, was die Erwachsenen auch sagen. Und wenn denen dann nicht klar ist, okay, ich kann auch Nein sagen, dann ist das natürlich der beste Nährboden sozusagen für Grenzverletzungen und für Missbrauch auch.
Jetzt haben Sie gerade die Situation beschrieben, dass ein Pfarrer in die Familie kommt, in den Familienkontext, in die Wohnung in einer anderen Familie, dort aber irgendwie als Freund empfangen wird. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade auch Kinder und Jugendliche dann eben gar nicht mehr wahrnehmen können, in welcher Rolle er eigentlich jetzt gerade da ist. Denn sonst wären in dieser Weise ja nur Freunde und Bekannte der Familie empfangen. Gleichwohl weisen sie auch darauf hin, dass die Räume an sich schon sehr bedeutsam sind. Also nicht nur der Besuch woanders, sondern Kirchenräume an sich, kirchliche Räumlichkeiten, sexuelle Übergriffe in kirchlichen Räumlichkeiten brechen sie an und die sind tatsächlich ja problematisch, weil dort eben Zugriff auf Kinder besteht, der unkontrolliert stattfindet oder stattfinden kann. Sollten wir jetzt die Gemeindehäuser zumachen, frage ich mal ganz überspitzt. Weil das sind ja Orte lebendigen Lebens, ja, also.
Nee, also das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich würde auch, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, an sich ist ja auch diese Kultur der evangelischen Kirche, auch dieses Gemeinschaftliche und so, das ist ja auch was Positives, ne? Also man muss halt nur schauen, dass man dieses Thema, dass dort in solchen Strukturen dann auch Grenzverletzungen gleich passieren können, dass man das auf dem Schirm hat. Und das muss natürlich was sein, was einfach ein immerwährender Prozess ist, der mitläuft. Das ist auch nichts, was man dann irgendwann einfach abschließen kann, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt die und die und die Sachen gemacht, jetzt können wir das Thema abhaken. Also wenn die evangelische Kirche sozusagen in Zukunft wirklich sich dem Schutz von Kindern auch ernsthaft verschreibt, dann ist das eine nie endende Aufgabe.
Sie haben in Ihrer Studie festgestellt, dass sexualisierte Gewalt, sexualisierte Übergriffe, die dann sich fortsetzen, an vielen Orten passieren können, auf Jugendfreizeiten, in Gemeinschaftsduschen, auch im Freien. Also es gibt jetzt nicht den einen Ort, wo man sagt, da ist jetzt aber totale Sicherheit. Aber ein Drittel ihrer Befragten gibt an, dass ein Tatort in ihrem Fall die Wohnräume der Beschuldigten waren, also zum Beispiel die Pfarrwohnung. Das scheint mir aber praktikabel zu sein, zu sagen, die Pfarrwohnung ist die Pfarrwohnung und nicht der Dienstbereich. Also hier könnte man ja tatsächlich mal eine klare Trennung leben im Gemeindealltag, wo man sagt, nee, es gibt eine Grenze zwischen Privat und Dienst. Und es ist nicht okay, dass man einfach sagt, okay, heute treffen wir uns abends aber mal in meiner Wohnung.
Ja, absolut, das würde ich auch sagen.
Sie haben in Ihrer Studie noch mehr über die Betroffenen auch gelernt, nämlich zum Beispiel, dass viele Betroffene mehrfach sexualisierte Gewalt erlitten haben. Das spielt ja eine Rolle für die Frage, ob man hätte diesen Missbrauch nicht auch verhindern können, wenn er sich über längere Zeit fortsetzt oder wiederholt geschieht. Es gibt einen sehr hohen Anteil von mehrmaligen Übergriffen. Das hat natürlich auch Konsequenzen für die weitere Biografie der Betroffenen dann. Wie können Sie sich das erklären, dass das möglich war?
Also zunächst mal muss man sagen, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder eigentlich selten Einzeltaten sind. Weil diese Art der Gewalt findet meistens im Rahmen einer Beziehung zwischen einem Kind und einem Erwachsenen statt. Und das haben wir auch hier gesehen, dass die Beziehungen auch teilweise so verstrickt und verworren waren, dass die betroffenen Kinder und Jugendliche auch total eingebunden waren, teilweise in die Familie des Täters, zwischen den Familien sozusagen Beziehungen herrschten, und das alles eben sehr auch komplex und kompliziert wurde. In so einer Situation haben betroffene Kinder und Jugendliche auch ganz oft die Befürchtung oder Angst davor, sich auch mitzuteilen, aus Angst auch vor den Konsequenzen, weil das muss man auch immer dazu sagen, das war hier auch häufig der Fall, dass die Tatpersonen meistens auch positiv besetzt sind von den Kindern und Jugendlichen. Also es ist nicht nur eine Person, die sexuelle Übergriffe ausübt, sondern es ist auch eine Person, die einem Halt gibt. Es ist auch eine Person, zu der man aufschaut, die einem auch Zuneigung gibt. Diese zwei Sachen sozusagen miteinander zu vereinen, ist so aus Kinder- und Jugendperspektive total schwierig. Und dann gibt es eben diese Art auch Loyalitätskonflikt bei Kindern und Jugendlichen, dass sie diese Tatperson auch nicht verraten wollen. Und noch dazu eben in diesem Kontext der evangelischen Kirche auch aus Angst vor irgendwie auch vielleicht sozialen Ausschluss aus der Gemeinde, wenn man jetzt diese auch sehr angesehene Pfarrperson zum Beispiel bezichtigt, Übergriffe begangen zu haben. Also es ist immer ein sehr komplexes Gefüge und schwierig auch für Kinder und Jugendliche zu durchschauen, was eigentlich wirklich passiert. Weil sie natürlich auch entsprechend manipuliert werden von der Tatperson.
Diese Manipulation, dieses Ausnutzen von Näheverhältnissen, ist es das, was man mit Grooming bezeichnen kann, was man unter Grooming-Phase dann auch versteht?
Genau, Grooming ist in der Literatur, soweit ich weiß, nicht einheitlich definiert. Was wir unter Grooming verstehen oder was ich jetzt unter Grooming verstehen würde, wäre diese Anbahnungsphase. Also dass Grooming sozusagen auch des Umfeldes des Kindes, also indem man zum Beispiel auch sich gut stellt mit den Eltern und irgendwie positiven Eindruck macht und den Eindruck, dass das Kind bei einem sicher ist und dann eben auch schon im Vorfeld das betroffene Kind oder die Jugendliche, ja, vorbereiten, klingt jetzt ein bisschen komisch in dem Kontext, aber also die Tat vorbereiten sozusagen, könnte man sagen. Also die Person schon so dahin bringen oder dahin manipulieren, dass eigentlich die Übergriffe dann, sage ich mal, sehr leicht stattfinden können, ohne Widerstände des Kindes oder der Jugendlichen oder des Jugendlichen.
Jetzt ist es ja auch so, dass sexualisierte Gewalt in den seltensten Fällen gleich mit Vergewaltigung und harten Übergriffen beginnt, sondern dass das so ein graduelles Vorgehen ist. Hands off, hands on, also handgreiflich und nicht handgreiflich, um diesen Fachterminus mal irgendwie uns zu nähern. Was haben Sie aus den betroffenen Schilderungen gelernt über eben das Fortschreiten dieser Tatverläufe? Ich will an der Stelle nochmal kurz sagen, dass wir jetzt also nie in die Schilderungen der Betroffenen hier im Podcast eingehen werden. Die sind sowieso in einem kleineren Umfang Teil der Studie, insofern er sie relevant sind, aber wir geben die jetzt an dieser Stelle nicht wieder. Der Erkenntnisgewinn für uns Zwecke heute ist gering. Aber zu sagen, wie verläuft das, scheint mir doch noch eine interessante Frage zu sein. Also ist es so, dass irgendwann die Hand auf der Schulter landet und von da an geht es weiter? Ist es so eine Eskalationsspirale, die da läuft? Und vielleicht eine ganz spannende Frage fände ich, gibt es denn Möglichkeiten in diese Eskalation einzugreifen und zu sagen, okay, wo machen wir denn mal einen Cut? Wo kann man dann auch Schlimmeres vielleicht verhindern?
Ja, also das ist eigentlich auch typisch sozusagen, wie meistens Missbrauch geschieht, dass das sich über einen längeren Zeitraum entwickelt. Also dass, wie gesagt, auch eine emotionale Beziehung aufgebaut wird, dass eine Vertrauensbeziehung aufgebaut wird. Und dann passieren eben solche Sachen, genau, es kommt vielleicht auch über Sprache, also dass man vielleicht auch sexualisierte Sprache immer mehr einbringt dem Kind oder der Jugendlichen gegenüber, die unangemessen ist. Also auch sowas wie obszöne Blicke oder so, das sind ja auch schon Hands-off-Handlungen sozusagen, die unangenehm oder grenzüberschreitend sich anfühlen können. Und dann, genau, wie Sie das geschildert haben, kann das passieren, dass dann mal irgendwie so Berührungen stattfinden, im Vorbeilaufen oder vielleicht irgendwie zur Begrüßung umarmen oder wie gesagt auch gerade irgendwie der Kuss auf die Wange oder so. Und dass dann sozusagen die Grenzen immer mehr ausgetestet werden. Also die Tatpersonen wissen ja in der Regel auch, dass das, was sie vielleicht als Fantasie haben, nicht in Ordnung ist und testen dann so ein bisschen aus, wie weit kann ich eigentlich gehen, bis das Kind oder der Jugendliche oder die Jugendliche Nein sagt. Und so, genau, kann das dann passieren, dass man vielleicht irgendwie beim Spielen oder wenn man sich irgendwie kitzelt oder so, dass man dann auch mal die Hand irgendwie in den Schritt geht oder an den Po oder an die Brust. Genau, und so verläuft es eigentlich klassischerweise. Und so solche Berichte hatten wir auch vielfach auch in den Interviews.
Jetzt haben Sie wieder von Kindern gesprochen, die ja in Erkenntnis Zuwachs auch nochmal für die evangelische Kirche bedeuten, insofern als dass vor der Forum-Studie ganz häufig so über den typischen Missbrauch gesprochen wurde als, ja, die Jugendliche und nicht so sehr auf Kinder geguckt wurde. Ein Ergebnis der Forum-Studie insgesamt ist ja doch, dass die Betroffenen sehr viel jünger waren, als man sich das so in den eigenen Erzählungen gedacht hat und auch männlicher waren, also mehr Jungs betroffen waren als vermutet. Gleichwohl scheint mir doch nochmal wichtig zu sein, dass die Grooming-Phase als Täterstrategie ja im Alter stattgefunden haben kann, wo jemand minderjährig war, aber dann tatsächlich später erst noch der sexuelle Missbrauch nach der Erreichen der Volljährigkeit sich fortgesetzt hat. Und das scheint mir für den evangelischen Kontext deshalb nochmal bedeutsam zu sein, weil ja ganz häufig gesagt wurde, ja gut, die sind ja dann erwachsen, dann ist das ja kein Missbrauch mehr. Ja, aber die Grooming-Phase, die war tatsächlich noch im minderjährigen Alter und die gehört mit in dieses Feld der sexualisierten Gewalt hinein.
Absolut. Also ich würde sagen, natürlich aus rechtlicher Perspektive kann man sagen, die Person ist mit 18 dann volljährig und dann ist das nicht schlimm sozusagen. Aber Missbrauch geschieht natürlich immer dann, wenn es ein Machtgefälle gibt. Und in solchen Fällen diese Erzählung hatten wir ja auch, dass die Tatperson dann ganz klar war, dass sie gewartet hat, bis die betroffene Person volljährig war und dann die richtigen Übergriffe, sage ich mal, in Anführungszeichen stattgefunden haben, aber vorher eben das Ganze schon angebahnt wurde und vorbereitet wurde.
Wenn man heute sagt, die waren ja volljährig, macht man sich im Grunde genommen die Täterstrategie zu eigen.
Ja.
An dieser Stelle können wir vielleicht nochmal über ein anderes Muster, eine andere Struktur sprechen, die Sie identifiziert haben, nämlich das Thema der Isolation von Betroffenen in ihrem Nahumfeld und dann im Gemeindekontext. Das ist etwas, wenn man Ihre Teilstudie liest, was sich bis heute fortsetzt, das Gefühl, nicht gehört zu werden.
Genau, also dieser Punkt der Isolation, der betraf vor allem den Heimkontext und auch teilweise die Pfarrfamilie. Also dass diese, und das ist natürlich auch irgendwie logisch und nachvollziehbar, dass vor allem in so Heim- oder Internatkontexten die betroffenen Personen sich auch damals isoliert gefühlt haben oder auch das Gefühl hatten, von außen kommt eigentlich keiner rein und von außen kann auch keiner so richtig mitbekommen, was hier eigentlich los ist. Teilweise auch in den Heimkontexten war ja auch vor allem viel auch körperliche Gewalt und auch sehr extreme Gewalt berichtet worden. Teilweise mit der Benennung Folter beschrieben wurde von den betroffenen Personen. Und dass das sozusagen so ein eigener Kosmos war und in der Pfarrfamilie ähnlich als geschlossenes System sozusagen, in dem auch ganz eigene Regeln herrschten und wo auch irgendwie so inoffiziell klar war, okay, hier dringt auch nichts nach außen. Also was hier passiert, das bleibt auch hier sozusagen. Also ein inoffizielles Schweigegebot sozusagen auferlegt wurde.
Sie haben gerade gesagt, geschlossenes System. Der Soziologe Irving Goffman spricht ja von totalen Institutionen. Die scheinen einfach sehr begünstigend für Missbrauch zu sein. Es ist so, dass Sie in Ihrer Teilstudie sich eigentlich ein bisschen enthalten der Frage, was sollen wir jetzt damit tun? Wir hatten das ja mit Frau Lorenz-Sinai auch schon, dass sie gesagt hat, das ist auch Aufgabe der Kirche, das zu entscheiden und nicht die Aufgabe der WissenschaftlerInnen. Trotzdem ja. Gibt es Empfehlungen, die Sie formulieren, nämlich aus der Perspektive von Betroffenen, also Wünsche von Teilnehmenden der Online-Befragung, die Sie zum Schluss Ihrer Teilstudie doch noch erwähnen. Einer der Wünsche der Betroffenen ist zum Beispiel eine offizielle Dokumentation von Fällen sexualisierter Gewalt und eine öffentlich sichtbare Anerkennung des Problems sexualisierter Gewalt. Jetzt erleben wir das in diesen Tagen wieder einmal häufig. Wir haben das auch in den letzten Jahren häufig erlebt, dass schon Kirchenvertreter sagen, ja, wir haben ein Problem damit. Das ist damit aber jetzt nicht gemeint, sondern was könnte so eine offizielle Dokumentation sein? Was haben Sie da von den Betroffenen gelernt?
Wir haben ja in diesem Dokument quasi dieses Zusammenfassungsdokument, da haben wir unsere Empfehlungen ja niedergeschrieben und nicht in dem großen Abschlussbericht, ja, weil wir eben auch davon ausgegangen sind, dass die Zusammenfassung eher gelesen wird als dieser große Abschlussbericht, deswegen haben wir das da untergebracht. Das ist schon so, also wir würden sogar oder würden so weit gehen, sozusagen zu sagen, nicht nur einfach eine Dokumentation, sondern eine systematische Dokumentation, die auch einheitlich ist, dass es da wirklich auch Regeln gibt, wie man vorgehen soll, wenn so ein Fall gemeldet wird, egal wo, dass jeder weiß in der evangelischen Kirche, okay, wenn jetzt jemand mir so einen Fall meldet, dann habe ich hier quasi ein Protokoll, nach dem ich gehen kann, da weiß ich ganz genau, was zu tun ist, ich weiß auch, an wen ich mich wenden kann, wo ich die Information hin weitergeben muss, wie ich mit der betroffenen Person umgehe, dafür sollte es auch Regeln geben und auch, wie mit der beschuldigten Person umzugehen ist. Also für diese ganzen Sachen sollte es eigentlich eine richtig systematische Struktur geben, damit die Menschen, die auch in evangelischen Kontexten arbeiten, auch eine Sicherheit haben, was jetzt zu tun ist. Weil ganz oft, das haben ja auch Betroffene vielfach berichtet, dass die Personen auch überfordert waren in der evangelischen Kirche, die dort gearbeitet haben. Und das ist ja auch menschlich und auch nachvollziehbar, dass wenn man nicht weiß, wie man jetzt damit umgehen soll von Seiten der Institution aus, dass man dann auch überfordert sein kann. Und das darf natürlich nicht sein.
Damit landen wir ja wirklich im Heute. Denn diese Eindrücke vom überforderten Umgang, von den nicht vereinheitlichten Prozessen, das ist ja die Realität heute noch. Also die EKD-Gewaltschutzrichtlinie, die den Landeskirchen vorschreibt, wie sie ihre Gesetze in diesem Bereich zu gestalten haben, die sieht das natürlich vor. Ja, also zum Beispiel Machtpositionen auch unabhängig davon, ob jemand minderjährig ist oder nicht. Ne? Das ist in der EKD-Gewaltschutzrichtlinie, die sehr weitgehend ist in ihrem Begriff von sexualisierter Gewalt, da ist das schon mit vorgeschrieben, dass das nicht geht. In Seelsorgekontexten, in Abhängigkeitsverhältnissen. Mhm. Und gerade bemühen sich ja die evangelischen Kirchen auch zum Beispiel um eine Vereinheitlichung der Anerkennungsleistung. Ja, also es gibt da einiges, was im Schwange ist. Gleichzeitig sagen die Betroffenen, mit denen sie gesprochen haben für ihr Teilprojekt, dass das eben bis heute nicht der Fall ist. Damit setzt sich eigentlich die Gewalt, die den Betroffenen in der evangelischen Kirche, in evangelischen Kontexten angetan wurde, bis heute fort. Sie zeichnen in ihrer Studie selber auf, nochmal, was wir im Teilprojekt B auch bei im Gespräch mit Friederike Lorenzinay schon gelernt haben, nämlich die initiativlose Aufarbeitung, so heißt es bei Ihnen, bei im Teilprojekt B heißt es reaktive Aufarbeitung. Also das ist die Betroffenen als Aktivisten, die Betroffenen als Akteure der Aufarbeitung braucht, damit überhaupt Aufarbeitungsprozesse in Gang kommen. Berichten die Betroffenen in ihrer Studie auch von ihren Erfahrungen in diesen Aufarbeitungsprozessen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch was, wonach wir gefragt haben. Deswegen geben wir ja diese Empfehlung auch, die ich gerade geschildert habe, weil das große Problem ist in solchen Situationen, dass man als betroffene Person eben die Erfahrung macht, dass die Prozesse sehr unstrukturiert zu sein scheinen, dass keiner eigentlich so richtig weiß, was jetzt zu tun ist. Und dann es eben auch leider diese Erfahrung gibt, dass die Betroffenen auch abgewiesen werden und dass auch die Interaktionen eher abwehrend sind seitens der Kirche, dass die teilweise auch super lange warten müssen, irgendwie bis sie mal eine Antwort bekommen, dass die Prozesse einfach nicht laufen, sondern immer wieder ins Stocken kommen und dass die Betroffenen da sehr hinterherlaufen müssen. Und das sollte so natürlich nicht sein.
Frau Tosdan, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Wir wollen in der Eule und auch im Eule-Podcast am Thema sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie gerne weiter dranbleiben und sind gespannt auf eure Fragen und Hinweise. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr den Eule-Podcast liked, auf den Podcast-Plattformen abonniert und auf euer Feedback auf den Social-Media-Plattformen und im Magazin. Bis dahin, auf Wiederhören!
Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.